Warum fängt die Bibel gerade mit diesem Vers an? Dieser erste Vers der Bibel ist kurz und einfach, aber sehr deutlich. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gleich zu Beginn soll der Leser wissen, um wen es in diesem Buch geht. Es geht um denjenigen, der Himmel und Erde gemacht hat. Es geht um den Schöpfer. Und es ist ganz interessant, wenn man sich das hebräische Wort anschaut, das hier mit Anfang übersetzt wird, das ist das Wort Reshit. Und dieses Wort meint nicht nur den zeitlichen Anfang, sondern es bedeutet auch das Wichtigste, das Wertvollste, das Beste. Die wichtigste Aussage wird uns gleich zu Beginn der Bibel gegeben. Gott ist der Schöpfer. Und auf dieser Wahrheit bauen alle anderen Lehren der Bibel auf. Deshalb kommt das Thema Schöpfung auch in der ganzen Bibel vor. Und wenn ich diesen ersten Vers der Bibel schon nicht glaube, wenn ich daran zweifle, dann werde ich ein Problem mit der ganzen Bibel haben. Und deshalb sollte dieser erste Vers, der so eine Art Überschrift über das erste Kapitel ist, unsere feste Glaubensgrundlage sein. Vers 2. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Wer hat diesen chaotischen Zustand, dieses Tohu Wabohu, wie es im Hebräischen heißt, geschaffen? Gott natürlich. Aus Kolosser 1, Vers 16 erfahren wir, dass sowohl das Sichtbare als auch das Unsichtbare durch Jesus Christus geschaffen wurden. Alles wurde durch Jesus Christus geschaffen. Und daher wurde auch diese Wüste und leere Erde zu Beginn durch Gott bzw. durch Jesus geschaffen. Und es ist ganz interessant, in den folgenden Versen, immer wenn Gott etwas schafft, steht es auch da. Und Gott sprach und es wurde. Bei diesem ersten Vers, aber diesem zweiten Vers, bei dieser wüsten und leeren Erde zu Beginn, steht es nicht da. Hier steht nicht da, Gott hat geschaffen. Er sprach und es wurde. Warum eigentlich? Weil Gott sich von diesem chaotischen Zustand, der am Anfang geherrscht hat, distanziert. Weil dieser Zustand ganz zu Beginn, ganz im Gegenteil zu seinem Wesen war. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5 heißt es, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Und in 1. Korinther 14, Vers 33 heißt es, dass Gott kein Gott der Unordnung ist. Dieser dunkle, chaotische Zustand ganz zu Beginn hat Gott kein bisschen gefallen. Aber wieso erwähnt die Bibel dann überhaupt diesen Vers, dass die Erde am Anfang wüst und leer war und dunkel und chaotisch? Wegen uns. Damit wir wissen, wozu Gott fähig ist. Er kann aus dem totalen Chaos etwas Wunderschönes machen. Genauso auch bei uns. Wenn Chaos in unserem Leben herrscht, Chaos in unserem Herzen, Gott kann etwas Wunderschönes daraus machen. Und wie wir sehen werden, zeigt der Verlauf der Schöpfung hier in 1. Mose 1 den Verlauf des Erlösungsplanes. Schritt für Schritt, wie bei der Schöpfung, stellt Gott etwas Wunderschönes her. Er verwandelt den reuigen Sünder in sein wunderbares Bild. Und dass Gottes Geist auf dem Wasser schwebte, hat auch eine sehr starke Aussagekraft. Gott ist trotz des chaotischen Zustandes da. So auch bei uns. Wenn es drunter und drüber geht, wenn es noch so dunkel ist, Gott ist da. Und Gott ist sich auch nicht zu schade, seinen Geist in die Dunkelheit zu schicken. Und so wie die Veränderung dieses chaotischen Zustandes zu Beginn der Schöpfung mit dem Schweben des Geistes über dem Wasser beginnt, so beginnt auch bei uns die Veränderung hin zu etwas Schönem mit dem leisen und sanften Wirken des Heiligen Geistes. Und wer sich in der Prophetie auskennt, der weiß, dass Wasser ein Symbol ist für Völker, Scharen und Nationen. Offenbarung 17, Vers 15. Und wenn man dieses Bild hier mit diesem Vers verbindet, steckt hier ein wichtiger Teil des Evangeliums drin. Nämlich, dass Gott durch seinen Geist an allen Menschen wirkt, an allen Völkern, an allen Nationen, an allen Scharen, weil Gott jeden einzelnen Menschen liebt. In diesem Vers steckt wie in dem gesamten Schöpfungsbericht ein großes Stück Evangelium. Verse 3 bis 5. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Die erste Verbesserung des chaotischen Zustandes zu Beginn auf der Erde kommt durch die Erzeugung von Licht. Und wir kommen später nochmal auf diesen Punkt zurück. Der erste Tag unserer Erdgeschichte war genauso, wie wir einen Tag heute kennen. Er bestand aus einem dunklen Teil, dem Abend, und aus einem hellen Teil, dem Tag. Also der finstere Teil war also der erste Teil des ersten Tages. Das heißt, diese wüste, leere, chaotische Erde hat Gott am ersten Teil des ersten Tages geschaffen, in den ersten Stunden. Und auch hier gibt es eine Verbindung zu uns. Genau das, was Gott am ersten Tag gemacht hat, genau das möchte er auch bei uns tun. Licht in die Dunkelheit bringen. Licht in den chaotischen Zustand. Licht in unser Herz. Ist das Chaos noch so groß? Gott kann Licht hineinbringen. In 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4. Also die Verse, die jetzt abweichen von 1. Mose 1, die lese ich vor und den Rest würde ich gerne mit euch zusammenlesen. In 2. Korinther 4, Vers 4 schreibt Paulus von dem hellen Licht des Evangeliums. Wenn der Mensch mit dem Evangelium in Berührung kommt, wenn er Jesus Christus, dem Licht der Welt, sein Herz öffnet, dann kommt Licht hinein. Licht in sein Leben. Was ist denn der erste Schritt in der Versöhnung mit Gott? Es ist die Erkenntnis unserer eigenen Sündhaftigkeit, die Erkenntnis unseres dunklen Zustandes, des dunklen Zustandes in unserem Herzen. Und dadurch die Erkenntnis, dass wir Jesus Christus, das Licht der Welt, brauchen. Und es ist ganz interessant. Wer schenkt uns denn diese Erkenntnis, dass wir Sünder sind, dass wir einen dunklen Zustand in unserem Herzen haben? Laut Johannes 16, Vers 8, es ist der Heilige Geist, der uns die Augen auftut über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Genau wie bei der Schöpfung beginnt es auch im Erlösungsplan mit dem Wirken des Geistes Gottes, dass uns gezeigt wird, dass wir Sünder sind und Jesus brauchen. Wie wunderbar doch die Zusammenhänge zwischen Schöpfung und Evangelium sind. Zweiter Tag, Verse 6 bis 8. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die das scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Am zweiten Tag erschuf Gott das Firmament, hier mit Fest übersetzt. Und die Verwendung des Wortes Festes bezieht sich in diesem Zusammenhang einfach auf den Himmel im Sinne von Atmosphäre und Raum. Und die Atmosphäre bietet die Möglichkeit, Wasser aufwärts fließen zu lassen, in Anführungszeichen. Das Wasser kann verdampfen und in die Atmosphäre eintreten, von wo es zu jedem beliebigen Ort der Erde transportiert werden kann. Und dann kann es zur Erdoberfläche zurückkehren, als Tau oder als Regen. Diese Möglichkeit hat Gott am zweiten Tag geschaffen. Und wenn man den hebräischen Urtext hier jetzt wieder betrachtet, kommt ein Wort vor, das sehr selten in der Bibel vorkommt. Das Wort Feste ist im Original das Wort Rakia. Und eine weitere Stelle, wo dieses seltene Wort vorkommt, ist Psalm 150, Vers 1. Und dieser Psalm bietet eine interessante Verbindung. Dort heißt es: Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste Rakia seiner Macht. Und durch diesen Vers gibt es auch am zweiten Schöpfungstag eine Verbindung zwischen Schöpfung und Evangelium, auch wenn diese Verbindung nicht so deutlich ist. Nachdem das Evangelium Licht in unser Herz gebracht hat, zeigt das Heiligtum die nächsten Schritte auf. Die persönliche Annahme Jesu Christi als Erlöser und dann die Taufe. Verse 9 bis 13. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Hier tut Gott zum dritten Mal etwas. Er trennt. Zuerst trennt er das Licht von der Finsternis. Dann trennt er die Wasser auf der Erde und den Wassern im Himmel. Und hier am dritten Tag trennt er die Erde, das trockene Land vom Meer. Und durch diese Trennungen bringt Gott immer mehr Ordnung in die Schöpfung. Und hier sieht man ganz schön, dass Trennung durchaus etwas Gutes sein kann. Trennung ist nicht immer schlecht. Aber natürlich nur, wenn diese Trennung nach dem Willen Gottes ist. Ein Beispiel dafür für unser Leben ist die Trennung von Götzen. Oder die Trennung, wie es im Johannesevangelium steht, von der Welt. Am dritten Tag bereitet Gott für Mensch und Tier Raum und Nahrung vor. Ich sehe, hier sind viele Kinder und ich habe das Gefühl, es sind mehr als letztes Mal. Das ist schön. Und ihr Eltern, die eure Kinder liebt, ich bin mir sicher, die meisten von euch haben das Kinderzimmer vorbereitet, bevor das Kind da war. Alles schön dekoriert, alles wunderschön vorbereitet, damit es das Kind auch schön und gut haben wird. Und genau das Gleiche macht Gott. Er bereitet, bevor auch nur ein Lebewesen entsteht, alles vor. Raum und Nahrung zum Leben. Was für ein wunderbarer Gott. Jedes Lebewesen soll in eine vollkommene Umgebung hineingesetzt werden. In Jeremia 5, die Verse 21 bis 25, geht Gott auf diesen dritten Schöpfungstag ein und vergleicht sein halsstarriges Volk mit dem Meer. Warum? Gott hat dem Meer den Sand zur Grenze gesetzt. Und das Meer hält sich daran. Auch seinem Volk hat er eine Grenze gesetzt. Durch sein Gesetz. Aber im Gegensatz zu dem Meer, das gehorcht, ist sein Volk halsstarrig und übertritt immer und immer wieder die Grenze. Und Gott sagt, dadurch bleibt das Gute von euch fern, weil ihr die Grenze immer wieder übertretet. Dass das Wasser in seinen Schranken bleibt, was Gott am dritten Tag gemacht hat, es war notwendig, damit Wachstum entsteht, damit die Pflanzen wachsen konnten. Und genau so ist es auch bei uns. Gehorsam Gott gegenüber aus Liebe bringt Segen und Wachstum. Die Überschreitung der Grenze nicht. Es ist kein Zufall, dass Gott am dritten Schöpfungstag sowohl dem Wasser die Grenzen setzt, als auch Pflanzen mit Wachstum entstehen lässt. Gehorsam und Wachstum gehören zusammen. Und das Aufgehen und Wachstum der Pflanzen ist ein Bild für unser Wachstum. Unser Wachstum im Glauben, unser Wachstum zu Jesus Christus hin. Und Gott möchte, dass wir irgendwann Frucht bringen. So wie diese Pflanzen Frucht bringen, sollen auch wir Frucht bringen. Vierter Tag. Verse 14 bis 19. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Am vierten Tag schuf Gott Sonne, Mond und Sterne. Dieser Schöpfungstag wurde wahrscheinlich intensiver diskutiert und kritisiert als jeder andere Schöpfungstag. Viele zweifeln an der Schöpfung, an diesem Bericht in 1. Mose 1, weil sie nicht verstehen, woher das Licht an den ersten drei Tagen kam, wenn doch die Sonne erst am vierten Tag geschaffen wurde. Deswegen zweifeln viele an diesem Bericht. Braucht Gott, dem nichts unmöglich ist, denn die Sonne, um Licht zu erzeugen? Nein! Das Licht gab es schon lange vor der Erschaffung der Sonne. Weil Gott ja selbst Licht ist, wie Johannes uns berichtet. Das Licht war schon längst da. Wenn ihr euch die Offenbarung anschaut, dort wird es einen Ort geben, oder wird ein Ort beschrieben, der sehr hell sein wird. Aber dazu ist keine Sonne nötig. Das himmlische Jerusalem. Offenbarung 21, Vers 23. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und ich bin überzeugt, so wie es im himmlischen Jerusalem sein wird, so war es auch am Anfang. Die Leuchte war das Lamm. Die Leuchte, das Licht, kam von Jesus Christus. Aber wofür hat Gott die Himmelskörper dann überhaupt gemacht? Wenn er doch auch ohne Himmelskörper Licht erzeugen kann. Vers 14 gibt uns die Antwort. Laut Vers 14 sollen sie zur Bestimmung der Zeit dienen. In vielen Religionen wurde die Sonne, und es gibt auch heute noch Religionen, bei denen es so ist, als Lebensquelle, als Gott angebetet. Und ich denke, dass Gott uns auch gleich in den ersten Versen der Bibel klar machen möchte, dass das Licht oder die Quelle des Lichts, die Quelle des Lebens nicht die Sonne ist, die viele Heidenvölker anbeten, sondern er ist die Quelle des Lichts, die Quelle des Lebens. Und nicht der Sonne gebührt die Ehre, sondern allein Gott. Das Licht war jedenfalls schon vor den Lichtträgern da. Es war quasi den Himmelskörpern anvertraut. Und diese Himmelskörper haben nun die Aufgabe, das Licht, das ihnen anvertraut wurde, auf die Erde scheinen zu lassen. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch können auch schon hier die Verbindung zum Evangelium sehen. Genauso ist es auch bei uns. In Matthäus Kapitel 5, Vers 16 sagt Jesus: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist. Er sagt aber auch zu den Gläubigen, dass sie das Licht der Welt sind. Wie passen diese beiden Aussagen jetzt zusammen? Genauso wie bei der Schöpfung. Jesus ist die Quelle des Lichts im Sinne des ersten Schöpfungstages. Und wir sind wie Sonne, wie Mond und Sterne, die das Licht, das sie von Gott bekommen haben, weitergeben und auf die Erde, auf die Menschen leuchten lassen sollen. Der Gedanke des Weitergebens des Evangeliums, der Gedanke der Mission in Verbindung mit dem Bild der Himmelskörper kommt sehr gut in Daniel Kapitel 12 heraus. Dort heißt es im Vers 3, und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Gott möchte uns gebrauchen, jeden Einzelnen. Er möchte, dass wir leuchten. Das Licht, das er uns schenkt, das Licht des Evangeliums, weitertragen in die Welt, zu seiner Ehre. Und es ist ein so großer Segen, von Gott gebraucht zu werden und anderen Menschen das Evangelium der Liebe nahezubringen. Fünfter Tag. Verse 20 bis 23. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Am fünften Schöpfungstag schafft Gott das erste Mal Lebewesen. Die Vögel und die Wassertiere. Und an diesem Tag tut Gott noch etwas, was er zuvor noch nicht getan hat. Er segnete. Es ist ganz interessant, dass der erste Segen Gottes bereits vor dem Menschen da war. Und zwar für die Tiere des fünften Schöpfungstages. Und da hier das erste Mal der Segen Gottes vorkommt, kann man hier auch sehr gut das Prinzip des Segens Gottes erkennen. Was es bedeutet, wenn Gott segnet. Es ist Fruchtbarkeit, Vermehrung bzw. Wachstum und zur Fülle kommen. Gottes Segen bewirkt, dass etwas mehr wird, dass etwas wächst. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Gott hat Freude an der Vermehrung und am Wachstum des Guten und des Schönen. Am vierten Tag haben wir gesehen, dass darin das Prinzip der Weitergabe des Evangeliums enthalten ist, das Prinzip der Mission. Und wenn wir dies tun, als Gottes Kinder, dann wird es durch den Segen Gottes Wachstum und Vermehrung geben. Und geistliches Leben wird entstehen. Lasst uns zum sechsten Schöpfungstag gehen und hier erstmal die ersten beiden Verse nur lesen. Verse 24 und 25. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr erkennen können, dass ein Punkt in diesen zwei Versen immer wieder wiederholt wird. Eine Aussage, die bereits beim fünften Schöpfungstag zweimal erwähnt wird, wird hier in diesen zwei Versen gleich fünfmal erwähnt. Nämlich, dass Gott jedes Tier nach seiner Art geschaffen hat. Dieser Punkt muss Gott sehr wichtig sein, dass er ihn immer und immer wieder erwähnt. Warum eigentlich? Erstens soll uns, denke ich, bewusst sein, dass es eine große Vielfalt an verschiedenen Arten gab. Die Tiere werden hier im Plural genannt. Gott liebt die Vielfalt in Farbe und Form. Und zweitens, glaube ich, sollen wir wissen, dass es gleich zu Beginn klar getrennte Arten gab. Das möchte Gott hier klar und deutlich zeigen. Es gab klar getrennte Arten. Und in meinen Augen ist dies ein deutlicher Hinweis gleich zu Beginn der Schöpfung gegen die Evolutionstheorie, die besagt, dass alle Tiere von einem Urahn abstammen. Gott hat gewusst, dass vor allem am Ende der Zeit seine wunderbare Schöpfung in Zweifel gezogen wird und nicht mehr geglaubt wird. Daher beinhaltet auch die erste Engelsbotschaft die Verkündigung der Schöpfung in Offenbarung 14. Ich möchte noch ein paar Worte zur Evolutionstheorie sagen. Wenn man die Schöpfung, wie Gott sie in der Bibel aufzeigt, und die Evolutionstheorie gegenüberstellt und genau vergleicht, wird man erkennen, dass es zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen sind. Die Evolutionstheorie stellt die Schöpfung Gottes total auf den Kopf. Genau das Gegenteil. Und es macht mich sehr traurig, wenn Gläubige, ja sogar Theologen, auch in unseren Reihen, behaupten und lehren, dass diese beiden Sichtweisen, die unvereinbar sind, zusammenpassen. So wie es der Papst auch macht. Leid, Krankheit, Schwäche und Tod sind im Gegensatz zur Schöpfung fester Bestandteil der Evolution. In Gottes Augen ist der Tod der Feind, der in eine vollkommene Schöpfung durch die Sünde des Menschen hineingedrungen ist und alles infiziert hat. In der Evolutionstheorie ist jedoch der Tod nicht der Feind. Er ist der Freund. Denn durch den Tod sterben die Schwachen aus. Der Tod ist unverzichtbar in der Evolutionstheorie für eine höhere Entwicklung. Und wenn ich nun behaupte, dass Gott die Evolution und damit den Tod gebraucht hat, benutzt hat, um den Menschen schließlich zu erzeugen. Und ich will ganz deutlich sein, dann lästere ich Gott. Bewusst oder unbewusst. Satan ist ein Herr des Verderbens, des Leides und des Todes. Und er hat Freude daran, aber nicht unser himmlischer Vater. nicht Jesus Christus. Und wenn ich behaupte, dass genau dies Gott benutzt, um den Menschen zu erschaffen, dann vermische ich hier den Charakter Satans mit dem Charakter Gottes. Gott erbarmt sich der Schwachen und unterdrückt sie nicht. Es gibt einen passenden Vers von dem weisesten Mann, Salomo, in Sprüche Kapitel 14, Vers 31. Dort heißt es, dass die Unterdrückung des Schwachen Gotteslästerung ist. Und es ist genau das, was in der Evolution geschieht. Die Unterdrückung des Schwachen. Ich war früher fest überzeugt von der Evolutionstheorie. Und ich habe mich lustig gemacht über die Schöpfung. Ich habe meinen Freund ausgelacht, der mir von der Schöpfung erzählt hat. Der mir erzählt hat, er glaubt diesen Bericht in 1. Mose 1. Ich habe gedacht, du spinnst doch. Wie kann man in der heutigen Zeit sowas noch glauben? Aber durch Gottes Gnade, durch seine große Liebe kann ich heute hier stehen und bezeugen, dass ich heute fest an die Schöpfung glaube und nicht mehr die Schöpfung für ein Märchen halte, sondern die Evolution. Und das Traurige ist, so wie es bei mir auch war, die Evolution ist ein so effektives Mittel in den Händen Satans, um die Menschen von einem wunderbaren Schöpfergott wegzuziehen. Falls heute jemand hier ist, der so wie ich damals Zweifel an der Schöpfung hat, der kann mich gerne danach ansprechen. Ich erzähle ihm gerne ein bisschen mehr darüber. Bevor wir zum Schluss noch zum Menschen kommen, möchte ich euch noch auf eine Sache aufmerksam machen, die mir als Mathematiker, ich arbeite bei der Versicherung als Mathematiker, die ich sehr schön finde. Zwischen den Tagen 1, 2 und 3 und den Tagen 4, 5 und 6 gibt es eine Parallele, eine Spiegelung. Am ersten Tag machte Gott das Licht, am vierten Tag die Lichtkörper, die Licht scheinen lassen. Am zweiten Tag trennt Gott das Wasser und die Atmosphäre wird geschaffen. Am fünften Tag füllt Gott das Wasser und die Atmosphäre mit Lebewesen. Am sechsten Tag macht Gott das Land entsteht. Am dritten Tag entsteht das Land. Am sechsten Tag füllt Gott das Land mit Lebewesen. Und hier dann kann man sehr schön, wie ich finde, erkennen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Dass er vorher alles wunderbar geplant hat. Dass hier kein bisschen Zufall in der Schöpfung enthalten ist. Es war alles wohl durchdacht. Verse 26 und 27. Der Mensch. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr nächsten Sabbat den nächsten Glaubenspunkt über den Menschen. Deswegen möchte ich hier nur kurz darauf eingehen. Gott hat eine Vielzahl von Lebewesen geschaffen, aber nur ein einziges Lebewesen nach seinem Bilde. Den Menschen. Der Mensch, den Gott ganz am Schluss geschaffen hat, war die Krönung der Schöpfung. Und die Sünde hat dieses wunderbare Bild Gottes im Menschen leider zerstört. Aber Gott hat einen wunderbaren Plan. Er will sein Bild in uns Sündern wiederherstellen. Kolosser 3, 9 und 10. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Gott möchte uns erneuern in dieses wunderbare Bild, zu dem er den Menschen am Anfang geschaffen hat. Die Krönung und auch das Ziel der Erlösung ist genau das gleiche wie bei der Schöpfung. Ein Mensch nach dem Bilde Gottes. Gott hat sich das Geschaffene stets angesehen. Bis zur Schaffung des Menschen war es in Gottes Augen nur gut. Erst als der Mensch geschaffen war, ein Lebewesen nach seinem Bilde, erst dann war die Schöpfung in Gottes Augen sehr gut. Lasst uns dazu die Verse 28 bis 31 noch lesen. Die vorletzten Verse für heute. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel. Und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde. Und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. An der rein pflanzlichen Ernährung, die Gott dem Menschen gab und den Tieren, kann man sehr gut erkennen, dass kein Lebewesen sterben musste, damit ein anderes leben kann. Es gab keinen Tod, keine Krankheit und kein Leid am Anfang. Und wenn ein vollkommener Gott, der die Liebe ist, sagt, dass etwas sehr gut ist, dann hat es eine ganz andere Bedeutung, als wenn wir Menschen sagen, dass etwas sehr gut ist. Da war kein winziger Fehler. Es war alles vollkommen und perfekt am Anfang. Voller Liebe, voller Friede und Harmonie. Gott war mit seiner Schöpfung sehr zufrieden. Diesem herrlichen Paradies hat er aber noch etwas ganz Besonderes hinzugefügt. Den Sabbat. Die letzten Verse für heute. 1. Mose, Kapitel 2. Und dort die Verse 2 bis 3. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott hat nicht geruht, weil er müde war, sondern er hat geruht, weil er Freude hatte an seiner Schöpfung und Zeit verbringen wollte, wie ich glaube, ganz besonders mit dem Menschen. Ich glaube, Gott hat diesen siebten Tag herbeigesehnt. Er hat es herbeigesehnt, mit seinen Kindern endlich Gemeinschaft zu haben. Und er hat einen Tag ausgesondert für diese ganz besondere Gemeinschaft. Und ich glaube, dass auch Gott sich heute noch sehnt nach dir und nach mir, dass wir ihm Zeit schenken. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Und worauf sich Gott, denke ich, am meisten freut, ist die Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht. Er freut sich danach, seine Kinder wieder bei sich zu haben. Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 2, dass er sogar Wohnungen für uns vorbereitet. Wie zu Beginn der Schöpfung bereitet Gott auch heute noch etwas für uns vor. Er bereitet eine Wohnung vor. Er bereitet ein Paradies vor. Für jeden einzelnen Menschen. Auch für dich. Genauso wie bei der Schöpfung. Das Allerbeste zum Schluss kam, die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Genauso kommt auch im Erlösungsplan das Allerbeste zum Schluss. Das ewige Leben, die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, von Angesicht zu Angesicht. Gott wird alles neu machen und das Paradies wiederherstellen. Und er möchte, dass auch du dabei bist. Jesus wird wiederkommen und er will auch dich nach Hause holen. Lass dich von Gott Schritt für Schritt, wie bei der Schöpfung, in sein wunderbares Bild verwandeln und vertraue ihm dein Leben an. Dass sein Erlösungsplan in deinem Leben Realität wird. Und wenn dies auch dein Wunsch ist, wenn auch du verwandelt werden möchtest in Gottes Bild, in das Bild, in dem er am Anfang den Menschen geschaffen hat, wenn auch du dich Gott voll und ganz weihen möchtest, damit sein Erlösungsplan zu seiner Ehre Realität wird in deinem Leben, dann möchte ich dich einladen, mit mir niederzuknien und Gott um seine Kraft zu bitten, dass er das tut, was er am Anfang auch getan hat, einen Menschen nach seinem Bilde zu machen. Ich weiß, ihr seid gewohnt, dass es am Schluss ein Abschlussgebet gibt. Nach dem Schlusslied, und es wird es auch heute geben. Ich werde noch ein allgemeines Gebet sprechen. Aber ich möchte jetzt euch aufrufen, wenn ihr so wie ich diese Liebe Gottes verspürt in eurem Leben, wenn ihr so wie ich möchtet, dass Gottes Plan in eurem Leben Realität wird, dass ihr euch Jesus, eurem Schöpfer, voll und ganz weihen wollt und sagen wollt, hier bin ich, gebrauche mich, verwandle du mich in dein wunderbares Bild und verherrliche du deinen Namen in meinem Leben. Dann möchte ich dich einladen, mit mir niederzuknien und Gott um dieses Wunder, was er am Anfang getan hat, wieder zu tun. Und Gott wartet nur darauf, jeden Einzelnen von uns in sein Bild zu verwandeln. Dass wir ein helles Licht sind für ihn in dieser dunklen Welt. Und tu dies nicht, weil dein Nachbar dies tut, sondern tu dies, weil du dies möchtest. Weil du Jesu Klopfen, so wie im Lied am Anfang, verspürst. Sein Rufen hörst und sagst, hier bin ich. Verwandle mich in dein Bild. Wer möchte, knie sich mit mir nieder.